Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Sahara, sie ist, wenn man die Polargebiete ausnimmt, die größte Wüste der Welt. Sand, Sonne, Hitze, das ist da vielleicht so ein Bild im Kopf und nicht eine Graslandschaft, auch mit Seen und Flüssen. Vor einigen tausend Jahren war aber genau das der Fall. Und wie das Leben der Menschen dort damals aussah, dazu hat jetzt ein internationales Team neues Wissen geliefert. Geleitet hat die Studie Johannes Krause, Archäogenetiker vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Zuerst, wie waren damals die Lebensbedingungen in der grünen Sahara?
Ja, also man muss sich diese grüne Sahara vorstellen wie eine Savanne, vielleicht wie im heutigen Ostafrika. Da kennen vielleicht auch viele, die vielleicht mal auf Safari waren, diese langen, großen, breitgestreckten Graslandschaften und ab und zu ein kleiner See. Direkt unterhalb dieser Fundstelle war auch tatsächlich ein sogenannter Paleosee, also ein See in der Vergangenheit. Und ansonsten gab es viel Gras und ab und zu ein paar Bäume.
Und jetzt sprechen Sie schon von Fundstelle. Das heißt, Sie haben da Überreste früher dort lebender Menschen gefunden und konnten da etwas dran untersuchen. Was genau waren das für Funde?
Ja, also archäologische Kollegen von uns aus Italien, die haben dort 2012 in einem Abbruch eines Felsens, das nennt man den Rock Shelter, zwei Mumien gefunden von zwei Frauen. Das sind jetzt auch die ältesten Mumien, die wir kennen. Die sind ungefähr 7000 Jahre alt. Und von den archäologischen Funden, die dort dann mit ihnen dort in diesem Fundort waren, kann man sagen, dass sie Pastoralisten waren. Das heißt, sie waren Hirten und haben wahrscheinlich Kühe gehabt und haben mit ihren Kuhherden in dieser Region gelebt.
Und was waren die großen Fragen, mit denen Sie jetzt quasi ja an diese zwei Menschen aus diesen Zeiten herangetreten sind? Also was wollten Sie herausfinden über das Leben in dieser grünen Sahara?
Als Archäogenetiker interessiert uns die DNA, das heißt, wir haben Genome entschlüsselt von diesen alten Mumien und konnten diese Genome dann mit anderer DNA aus Afrika und auch aus Regionen außerhalb Afrikas vergleichen und haben eine ganze Reihe von spannenden Erkenntnissen daraus erstellen können, nämlich einmal, dass diese Individuen eine genetische Linie haben, die es heute nicht mehr gibt. Die ist eingemischt noch in heutigen Menschen Nordafrikas zu finden, aber in dieser reinen Form haben wir sie nicht noch mal irgendwann irgendwo gefunden. Und sie ist näher verwandt mit den Menschen außerhalb Afrikas als mit den Menschen südlich der Sahara. Auch das ist eine gewisse Überraschung. Die grüne Sahara galt eigentlich als Korridor, die vielleicht den Norden und den Süden Afrikas miteinander verbunden hat. Aber diese Funde zeigen, nein, die Menschen sind weder nach Norden noch nach Süden gewandert, weil sie sich genetisch kaum vermischt haben mit Nordafrika, aber auch mit der Region südlich der Sahara. Eine weitere große Überraschung war, diese Menschen waren Viehhirten, aber das Vieh wurde eigentlich außerhalb Afrikas domestiziert, im Nahen Osten, Kühe, Ziegen, Schafe. Aber diese Menschen hatten diese Tiere, genetisch haben sie aber nichts mit den Menschen außerhalb Afrikas näher zu tun. Das heißt, diese Kultur der Viehwirtschaft ist zu diesen Menschen in die grüne Sahara gekommen, ohne genetischen Austausch. Und das finden wir in den meisten anderen Teilen der Welt nicht. Zum Beispiel nach Europa kam der Ackerbau mit Menschen. Die haben die lokalen Jäger und Sammler verdrängt. Aber hier in der grünen Sahara sind aus Jägern und Sammlern Viehhirten geworden, ohne dass es zu genetischem Austausch kam.
Und das vor 7000 Jahren. Und das mit den Tieren wissen Sie jetzt aber nicht aus Ihrer Studie, sondern aus anderen.
Genau, das heißt, die Tierfunde wurden dort als archäologische Funde gemacht. Das heißt, diese Menschen waren mit Knochen von Kühen zum Beispiel mit bestattet. Und anhand auch anderer Gefäße und anderer archäologischer Funde kann man sagen, dass es sich um Viehhirten gehandelt hat.
Und wenn man das jetzt übergreifend betrachtet, das ist jetzt ein neuer Teil des menschlichen Stammbaums. Was können wir da jetzt übergreifend daraus lernen?
Wir haben jetzt ein Puzzlesteinchen zur genetischen Geschichte der Menschen hinzugefügt. Wir wissen jetzt, wie die Menschen Nordafrikas genetisch aussahen zwischen 50.000 vor heute und dann bis 7.000 vor heute, also bis quasi zum Befund dieser Genome. Alle bisherigen Genome, die wir aus Nordafrika haben, die 15.000 Jahre alt sind, 12.000 Jahre alt sind, 10.000 Jahre alt sind, haben eine genetische Vermischung mit Menschen außerhalb Afrikas, zum Beispiel aus dem Nahen Osten, zum Beispiel aus Sizilien, zum Beispiel aus der Iberischen Halbinsel. Aber diese Linie jetzt in der grünen Sahara hat das nicht und zeigt uns, wie diese Menschen Nordafrikas ausgesehen haben, nachdem die ersten modernen Menschen Afrika verlassen haben vor ungefähr 50.000 Jahren, sind wahrscheinlich diese Menschen zurückgeblieben im Norden von Afrika. Und jetzt haben wir quasi diese quasi ursprüngliche genetische Linie Nordafrikas identifiziert und an einem sehr ungewöhnlichen Ort in der Mitte der Sahara, der größten Wüste der Welt.
Und jetzt sind die meisten von uns keine Experten, wie so etwas ja in der Analyse der Gene abläuft. Können Sie uns da noch mal einen Einblick geben, wie Sie so etwas machen? Das sind ja Fragmente, ich nehme an, ganz, ganz kleine von jahrtausendealten Knochen. Ich habe gesehen, eine pulverisierte Zahnwurzel, ein Wadenbeinfragment. Wie kommen Sie dann an dieses Wissen?
Aus diesem Knochenpuder, den wir zum Beispiel aus den alten Zähnen rausbohren, wird die DNA rausgelöst und tatsächlich ist diese DNA zerbrochen in kleine Schnipselchen. Statt Millionen von Basenpaaren in der DNA sind das nur noch so 30, 40 Basenpaare. Und aus diesen kleinen Puzzlestückchen können wir mit Hilfe von DNA-Sequenziermaschinen, die die DNA auslesen können, DNA-Fragmente, Sequenzen gewinnen. Und aus diesen Sequenzen können wir dann aus vielen, vielen, vielen 100 Millionen DNA-Fragmenten ein Genom wieder zusammensetzen und dann mit den Genomen von heutigen Menschen, aber auch mit anderen zusammengepuzzelten Genomen aus der Vergangenheit vergleichen.
Also Sie erheben da etwas und das vergleichen Sie mit ganz vielen anderen Puzzleteilen, wie wenn man vor so einem riesigen Puzzle erstmal sitzt, wo alles ein bisschen gleich aussieht und gucken dann, was genau, und dann wird daraus ein Muster. Wie groß ist denn so eine Maschine und wie lange braucht die dafür?
Also die Maschine selbst ist vielleicht so groß wie eine Waschmaschine. Die braucht vielleicht 2, 3 Stunden, um mittlerweile 20 Milliarden DNA-Fragmente entschlüsseln zu können. Als ich selber hier im Labor angefangen habe, vor ungefähr 20 Jahren, hatten wir eine Maschine, die konnte nur 100 DNA-Sequenzen pro Tag entschlüsseln. Und jetzt sind wir 100 Millionen Mal schneller, um DNA zu entschlüsseln. Das hat quasi auch zu einer gewissen Revolution geführt in der Genetik und Genomik. Mittlerweile sind die Genome von Millionen von Menschen von heute entschlüsselt und auch Zehntausende von Menschen aus der Vergangenheit. Und so können wir quasi die genetische Geschichte durch die Zeit nachvollziehen, von diesen ersten Menschen, die Afrika verlassen haben vor über 40.000 Jahren. Bis heute können wir quasi die Besiedlungsgeschichte der Kontinente, die Entwicklung, quasi die genetische Entwicklung nachvollziehen und sehen so Einwanderungen, Veränderungen, auch soziale Strukturen, haben quasi die Möglichkeit, eine völlig neue Quelle quasi anzuzapfen, von der wir eigentlich nur sehr wenig wussten, nämlich diese genetische Geschichte, die biologische Entwicklung quasi der menschlichen Population auf allen Kontinenten über die letzten 50.000 Jahre.
Ja, ich stelle mir gerade vor, ich wäre eine dieser zwei Frauen, die dann Jahrtausende später mit ihren Knochen, mit ihrem Knochenpulver diese Hinweise liefern und dann können spätere Menschen herauskriegen, wie ich damals gelebt habe. Es ist ja am Ende surreal.
Es ist auf eine gewisse Weise surreal und das Verrückte dabei ist, dass diese DNA tatsächlich dort in diesen alten Knochen noch drin ist. Die Natur hat uns quasi ein Molekül hinterlassen oder es ist entstanden, was sehr stabil ist, was auch Sinn macht. Das ist ja unser Bauplan, der darf nicht kaputt gehen. Jedes Mal, wenn der Bauplan kaputt geht, ist eine Mutation, das ist was Schlechtes. Das heißt, ein stabiles Molekül. Die ältesten Genome, die wir bisher entschlüsselt haben, sind über 1 Million Jahre alt. Die ältesten menschlichen Genome, 500.000 Jahre alt. Das heißt, ja, wir haben hier quasi Glück gehabt, dass wir Zugang zu diesem Molekül haben, aber natürlich auch gelernt haben, diese DNA zu entschlüsseln und daraus dann diese genetischen Geschichten abzuleiten.
Und was treibt Sie persönlich an? Warum fasziniert Sie das so, das herauszufinden, daran zu forschen?
Es ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Ich komme aus einem kleinen, ja, mehr oder weniger Dorf oder Kleinstadt im Westen von Thüringen und der bekannteste Einwohner der Stadt, der dort vor 190 Jahren geboren ist, heißt Johann Karl Fuhlrott und der hat einst den Neandertaler entdeckt. Und ich hatte selber das große Glück, während meiner Arbeit am Max-Planck-Institut, während meiner Doktorarbeit, auch eine neue Menschenform zu entdecken, den Denisovaner. Das war die andere Menschenform, die außerhalb Afrikas existierte, als die ersten Menschen Afrika verließen und nach Europa und Asien kamen. Und ja, so ist es vielleicht kein kompletter Zufall, dass diese zwei Urmenschen von zwei Personen aus demselben Dorf in Thüringen entdeckt wurden, weil die Schule nach ihm benannt war, die Hauptstraße ist nach ihm benannt. Und wie gesagt, es wurde mir vielleicht ein bisschen in die Wiege gelegt, mich dann auch in diese Richtung zu entwickeln und habe mich schon sehr früh für Anthropologie und Geschichte interessiert und hatte dann die Möglichkeit, in meiner Promotion hier am Max-Planck-Institut in Leipzig diese Themen miteinander zu kombinieren. Und hatte auch natürlich Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Diese neuen Maschinen kamen damals quasi auf und mit denen haben wir in den letzten Jahren natürlich große Fortschritte gemacht. Und das ist ein Forschungsfeld, was sich sehr stark weiterentwickelt mit sehr vielen, sehr spannenden Erkenntnissen. Und ja, ich hatte quasi Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.
Johannes Krause, Archäogenetiker vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, über jetzt die neue Studie zum Leben der Menschen in der grünen Sahara vor rund 7.000 Jahren. Vielen Dank.
Sehr gern, Frau Kühn.